Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Afghanistan sind erneut schwere Vorwürfe gegen die NATO erhoben worden. Bei einem Luftangriff sollen in der Provinz Kunar 10 Kinder und eine Frau getötet worden sein. Nach Angaben der Provinzregierung starben die Opfer, als eine Bombe ihr Haus traf. Zuvor seien NATO-Truppen und afghanische Soldaten in einem Dorf unter Beschuss von Aufständischen geraten. Die ISAF-Schutztruppe bestätigte den Einsatz, nicht aber den Tod von Zivilisten.
Bilder aus der Provinz Kunar, nicht weit entfernt von der pakistanischen Grenze. Vor dem Haus des Bezirkschefs liegen Leichen. Ein Reuters-Journalist ist zufällig vor Ort und filmt. Es sind Leichen von Kindern. Die Behörden sagen, sie seien bei einem NATO-Angriff aus der Luft gestorben. Das ist schon das fünfte Mal, dass das passiert, dass Kinder und Frauen getötet werden. Und es gibt keinen Beweis, dass sie auch Terroristen getroffen haben. Es ist nicht zu überprüfen, ob er recht hat. Über Opferzahlen gibt es unterschiedliche Angaben. Die Provinz gilt als Hochburg der Taliban. Immer wieder gibt es hier schwere Kämpfe, auch gestern. NATO-Truppen und afghanische Soldaten gerieten unter Beschuss. Die internationale Schutztruppe bestätigt Gefechte, allerdings nicht die zivilen Opfer. Ich kann die Kämpfe bestätigen. Afghanische Truppen wurden von Aufständischen angegriffen. Unsere Luftunterstützung wurde angefordert. Und wir haben verstanden, dass es hier Vorwürfe gibt. Vorwürfe über zivile Opfer. Wir nehmen das sehr ernst, machen uns ein Bild von der Lage und untersuchen die Fakten. Immer wieder sterben Zivilisten bei Luftangriffen der NATO. Präsident Karzai reagierte im Februar verärgert, verbot der afghanischen Armee, Luftangriffe in bewohnten Gebieten anzufordern. Bei einem Anschlag im Süden des Landes starben gestern außerdem 5 US-Amerikaner, unter ihnen eine Diplomatin. Die Gruppe war unterwegs zu einer Schule, um Bücher zu übergeben, als eine Bombe explodierte.
Die USA wollen die Türkei in die Bemühungen um einen Frieden im Nahen Osten stärker einbeziehen. US-Außenminister Kerry startete heute eine neue Nahostmission mit Gesprächen beim NATO-Partner in Ankara. Bei dem Treffen mit seinem Amtskollegen Davutoğlu ging es um die gescheiterten Atomgespräche mit dem Iran, um die Krise in Syrien, vor allem aber auch um das lange Zeit gespannte Verhältnis zwischen der Türkei und Israel.
Beginn einer 10-tägigen Dienstreise von US-Außenminister John Kerry durch den Nahen Osten. Heute Morgen Ankunft bei seiner ersten Station Istanbul. Hauptthema der Gespräche am Bosporus, das in letzter Zeit angespannte türkisch-israelische Verhältnis. Nur wenige Kilometer entfernt, mitten in Istanbul gelegen, die Mavi Marmara. Mit einem Hilfskonvoi sollte dieses Schiff vor 3 Jahren die Blockade des Gazastreifens durchbrechen, wurde aber von israelischen Soldaten gewaltsam gestoppt. 8 Türken und ein türkischstämmiger US-Bürger starben. Inzwischen hat sich Israels Ministerpräsident offiziell bei der Türkei entschuldigt. Das Verhältnis ist trotzdem noch getrübt. Kerry will das ändern. Wir wollen, dass diese Beziehung, die wichtig für die Stabilität im Nahen Osten und den gesamten Friedensprozess ist, wieder im vollen Umfang aufgenommen wird. Für uns ist Bedingung, dass in Gaza und im Westjordanland die Lebensverhältnisse der Menschen verbessert und Blockaden aufgehoben werden. Weitere Themen heute: der innere Friedensprozess der Türkei, gemeint der Waffenstillstand mit der PKK, und die Situation im südlichen Nachbarland Syrien haben doch derzeit rund 190.000 Syrer in der Türkei Zuflucht gefunden. Heute Nachmittag ist John Kerry weitergereist. Weitere Stationen sind Israel und die Palästinensergebiete. Das Ziel, Bewegung in den völlig blockierten Friedensprozess zu bringen.
Portugal sucht nach dem Veto des Verfassungsgerichtes gegen Teile des Sparhaushalts einen Ausweg aus der Finanzkrise. Die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Passos Coelho macht die Richter für die zugespitzte Lage verantwortlich. Das Urteil bringe das Land in ernsthafte Schwierigkeiten, sagte er gestern nach einer Sondersitzung seines Kabinetts. Heute wandte sich Passos Coelho mit einer Rede an das Volk.
In Lissabon verfolgen die Menschen gespannt den Auftritt von Ministerpräsident Passos Coelho. Portugal muss dieses Jahr 5 Milliarden Euro einsparen, um die Zusagen an die internationalen Geldgeber einzuhalten. Aber durch das Urteil des Verfassungsgerichts ist eine Haushaltslücke von bis zu 1,3 Milliarden Euro entstanden. Es muss einen Plan B geben, irgendetwas muss jetzt passieren. Der Regierungschef muss mit der Troika noch einmal neu verhandeln. Das Verfassungsgericht hatte 4 Sparbeschlüsse als ungerecht bezeichnet. Insbesondere die Kürzung der Renten und eine Abgabe auf das Krankengeld haben die Richter als verfassungswidrig erklärt. Bislang hat Ministerpräsident Passos Coelho noch nicht gesagt, an welchen anderen Stellen stattdessen gespart werden könnte. Uns ist klar, wie groß die Probleme sind, die wir haben. Wir müssen nun gemeinsam überlegen, wie wir sie lösen können. Ohne weitere harte Sparmaßnahmen wird das nicht gehen, sagen Wirtschaftsexperten. Wir müssen die Lasten nun neu verteilen. Für alle wird es Steuererhöhungen geben, auch für Rentner und Beamte. Mit Sorge blickt Portugal darauf, wie morgen früh die internationalen Märkte auf die Entwicklung reagieren werden. Mittlerweile hoffen viele, dass das Land mehr Zeit bekommt, um die internationalen Kredite zurückzuzahlen.
In Montenegro ist heute ein neuer Staatspräsident gewählt worden, bei mäßiger Beteiligung. Bis zum frühen Nachmittag hatte nicht einmal ein Drittel der 500.000 Wahlberechtigten abgestimmt. Favorit war der langjährige Amtsinhaber Vujanovic von den regierenden Sozialisten. Die Opposition hatte sich erstmals auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten geeinigt, den ehemaligen Diplomaten Lekic. Beide stehen für eine schnellere Annäherung des Balkanstaates an EU und NATO. Das Staatsoberhaupt in Montenegro hat vor allem repräsentative Aufgaben. Die Weichen für die Bund-Länder-Gespräche zur Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll sind offenbar gestellt. Das Bundesumweltministerium geht nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios davon aus, dass 5 Standorte geprüft werden. In Berlin liegt der Entwurf für ein Endlagersuchgesetz vor. Umweltminister Altmaier will am Dienstag mit den Ministerpräsidenten der Länder über das Vorhaben beraten.
Hier in der Landesvertretung Niedersachsens wollen Bund und Länder das Gesetz zur Endlagersuche auf den Weg bringen. Das Bundesumweltministerium geht in seinem Entwurf davon aus, dass 5 oberirdische Standorte geprüft und dann 2 Untertage erkundet werden. Eine Kommission soll die Endlagerkriterien erarbeiten. Baden-Württembergs Ministerpräsident drängt im Bericht aus Berlin auf eine Einigung noch vor der Wahl.
Ob das danach, nach der Bundestagswahl so ist, wissen wir nicht. Deswegen ist es schon angesagt, den Prozess jetzt beginnen. Und die Kommission wird das Ganze dann kritisch begleiten.
Doch um die Befugnisse der Kommission wird ebenso gerungen wie um die Frage, wohin mit künftigen Castortransporten. Statt nach Gorleben könnten sie auch in die Zwischenlager an den Kernkraftwerken gebracht werden. Doch die Länder zögern.
Im Moment ist die gesetzliche Grundlage dafür nicht vorhanden. Es müssten entsprechende Anträge gestellt werden, um dort etwas einlagern zu können. Es würde aber wenig Sinn machen, für einzelne wenige Castoren entsprechend Anträge zu stellen.
Neben Baden-Württemberg hat sich Schleswig-Holstein zur Aufnahme von Castoren bereit erklärt. Der Umweltminister stellt aber Bedingungen.
Die erste ist eine klare Befristung. Die Zwischenlager sind auf 40 Jahre genehmigt. Länger dürfen die nicht genehmigt werden, also kein schleichender Prozess hin zum Endlager. Der zweite Punkt ist eine klare Kostenübernahme der Suche auch des Endlagerstandortes durch die Betreiber der Atomkraftwerke, dass nicht der Steuerzahler den ganzen Mist auch noch bezahlen muss.
Die Atomwirtschaft, also die Verursacher des Mülls, sind bislang noch gar nicht einbezogen worden. Die Kraftwerksbetreiber werden sich aber wohl nur von einem Neustart der Endlagersuche überzeugen lassen, wenn sie nicht allein die Kosten dafür tragen müssen. Am Ende wird wohl der Staat, also der Steuerzahler, sich beteiligen müssen.
Zur Endlagersuche finden Sie auf tagesschau.de unter anderem ein Interview mit dem Chef des Bundesamtes für Strahlenschutz, Wolfram König. Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin haben am Abend die Hannover Messe eröffnet. Russland ist in diesem Jahr Partnerland der weltgrößten Industrieschau. Zwar boomen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern, dennoch stand die Eröffnung der Messe ganz unter dem Eindruck der Debatte über den Umgang mit Menschenrechten in Russland.
Proteste bei der feierlichen Eröffnung der weltweit größten Industrieschau in Hannover. Razzien bei politischen Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen in Moskau und Petersburg werden öffentlich angeprangert. Klartext soll Kanzlerin Merkel mit Russlands Staatspräsident Putin reden, fordern in Hannover Menschenrechtsorganisationen. Ein Drahtseilakt für die Kanzlerin. Beim Abwägen zwischen wirtschaftlichen Interessen und politischen Forderungen bleibt sie aber zunächst diplomatisch zurückhaltend.
Russland erlebt eine sehr dynamische wirtschaftliche Entwicklung und Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner. Wir haben enge und intensive Beziehungen. Das wird sich einmal morgen beim Rundgang zeigen, aber auch in den politischen Gesprächen, die wir hier führen und die sicherlich auch kontroverse Themen umfassen werden.
Rund 80 Milliarden Euro beträgt das Wirtschaftsvolumen mit Russland. Deutschland ist dazu der wichtigste Abnehmer für russisches Gas. Mit Unternehmen wie Siemens und VW wie hier in Kaluga zählt Deutschland zu den größten Investoren in Russland. Putins Auftritt betont vor allem die wirtschaftlichen Interessen. Das gegenseitige Vertrauen und die Koordinierung der Wirtschaftspolitik unserer Länder ist sehr wichtig und der Dialog unserer Geschäftskreise. Durch diese partnerschaftliche Logik haben wir bisher große Erfolge erreicht, sagte Putin. Das Vier-Augen-Gespräch im Anschluss an die Eröffnung soll sich um die Rechtssicherheit in Russland drehen. Die Ergebnisse werden morgen beim Messerundgang erwartet.
Trauer um Ottmar Schreiner. Der SPD-Politiker ist gestern im Alter von 67 Jahren nach längerem Krebsleiden gestorben. Schreiner zählte zum linken Parteiflügel und war unter anderem 12 Jahre lang Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Er war bis zuletzt ein scharfer Gegner der Reformagenda 2010. SPD-Chef Gabriel würdigte Schreiner als großen Kämpfer für Arbeitnehmerrechte.
Ottmar Schreiner beim SPD-Bundesparteitag in Berlin im Dezember 2011. Als soziales Gewissen war Schreiner in der SPD geachtet und umstritten zugleich. Am Ende schien er wieder mit seiner Partei im Reinen zu sein.
Also ich glaube zumindest, dass in Sachen Verteilungsgerechtigkeit die Partei, ja, ich sag mal, deutliche Schritte nach vorne gemacht hat, von mir aus auch nach links gemacht hat.
Schreiner tritt 1969 in die SPD ein. Seit 1980 ist er Bundestagsabgeordneter. Nach dem Sieg von Rot-Grün 1998 macht ihn der damalige Parteivorsitzende Lafontaine zum Bundesgeschäftsführer. Als der zurücktritt, muss Schreiner Franz Müntefering weichen. Schreiner wird Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen.
Ich habe diesen Gerechtigkeitsimpuls mit der Muttermilch mitbekommen, damals in meinem Elternhaus. Das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt von Politik, mit dafür zu sorgen, dass den Schwachen geholfen wird.
Und so wird Schreiner einer der schärfsten Kritiker von Bundeskanzler Schröders Agenda 2010. Einsparungen bei Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern sind mit ihm nicht zu machen. Ein Parteiaustritt kam für Schreiner aber offenbar nie in Frage. Harte Kante in politischen Debatten, für Schreiner eine Selbstverständlichkeit.
Das liegt mir so ein bisschen. Ich glaube auch, dass es den Leuten liegt, dass Politik eben nicht immer nur in der Diplomatensprache stattfinden muss, sondern dass sie auch das Gefühl kriegen, die Abgeordneten, die Politiker haben Emotionen.
Anfang des Jahres dann der Rückzug aus der Politik wegen einer Krebserkrankung. Ottmar Schreiner gibt bekannt, dass er nicht mehr als Kandidat für die Bundestagswahl zur Verfügung steht.
Die deutsche Handballnationalmannschaft hat ihre Chancen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2014 deutlich verbessert. Das DHB-Team gewann im westfälischen Halle das Qualifikationsspiel gegen Tschechien mit 28-23.
Die Erleichterung nach diesem Erfolg, der die Hoffnung auf die Europameisterschaftsteilnahme 2014 erhält, war sichtbar. Drei Tage nach der Niederlage in Brünn spielte die deutsche Mannschaft deutlich verbessert. Nach einer Schwächephase zu Beginn der Partie wurde die zweite Halbzeit zu einem souveränen Auftritt mit einer zwischenzeitlichen 6-Tore-Führung. Bundestrainer Martin Heuberger, der nach 2 Niederlagen in 3 Qualifikationsspielen ebenso wie die Mannschaft unter Druck stand, sah vor allem die Angriffsleistung verbessert. Der Sieg war nicht mehr gefährdet, aber ein Erfolg mit 3 Toren Differenz, das ausgegebene Ziel. Am Ende setzte der Berliner Sven-Sören Christoffersen den Schlusspunkt zum 28-23. Der nächste Gegner heißt Mitte Juni Montenegro.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 8. April.
Der Südosten und Osten Deutschlands profitieren morgen noch von dem Hoch, das sich nach Osten verabschiedet. Im Laufe des Tages erreichen den Südwesten Regenwolken des Tiefs über dem Atlantik. In den kommenden Tagen wird es zwar überall unbeständiger, aber milder. In der Nacht nur wenige Wolken, teilweise ist es klar. An der Ostsee dichtere Wolken, die dort einzelne Schneeschauer bringen. Am Tag im Nordosten einzelne Schneeregenschauer, im Osten bleibt es meist freundlich, sonst nimmt die Bewölkung von Westen her zu, am Nachmittag regnet es im Süden und Westen hier und da. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Ost, im Südwesten dreht er auf Süd. In der Nacht plus 2 Grad im Raum Köln, minus 8 Grad im Harz. Am Tag 3 Grad an der Ostsee und 12 Grad am nördlichen Oberrhein. Am Dienstag ist es im Nordosten meist trocken. Von Südwesten kommt Regen auf, einzelne Gewitter sind mit dabei. Am Mittwoch mal Wolken, mal etwas Sonne und einzelne Schauer. Auch am Donnerstag wechselhaftes Wetter, Regen und Schauer werden häufiger.
Um 22.45 Uhr hat Tom Buro diese Tagesthemen für Sie. Diplomatie im Maschinenpark, der Umgang mit Putin auf der Hannover Messe. Außerdem ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.